Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich find's mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Starke Frauen. An meiner Seite, ihr kennt sie, ihr wisst es doch, die wunderbare, großartige, großherzige Katrin Jakob.
Und an meiner Seite die einzigartige, fröhliche, beeindruckende Kim Seidler. Kim, wir freuen uns sehr. Ich schließe dich mit ein, denn wir dürfen eine spannende Gästin begrüßen heute in unserem Podcast. Es ist Stefanie Bumiller, die in Teilzeit als Business Analyst bei Capgemini arbeitet, parallel Coaching für Mütter und Karriere anbietet und selbst seit 2023 Mama ist. Ihr merkt schon, es gibt viel zu besprechen. Herzlich willkommen, liebe Steffi.
Hallo auch an der Bolschweide und danke, dass ich hier sein darf. Und ich bin schon mega gespannt auf unser Gespräch und was wir heute hier so alles an Themen finden.
Ja, wir auch, liebe Steffi. Super, herzlichen Dank, dass wir dieses Interview mit dir führen dürfen. Also bevor wir uns dem Thema Kind und Karriere widmen, wollen wir auch noch ein bisschen was natürlich über dich erfahren, wenn das okay ist.
Ja klar, immer her mit euren Fragen.
Alright, wir starten immer in der Kindheit. Also wir wollen so ein bisschen erfahren, wo kommst du her, wie bist du geprägt worden, was haben deine Eltern dir vorgelebt? Also ich starte, wie bist du aufgewachsen und was haben deine Eltern dir vorgelebt in Sachen Rollenverteilung?
Ja, tatsächlich bin ich in einem ganz, ganz kleinen Dorf mit, ich glaube, 4000 Einwohnern oder sowas maximal aufgewachsen, wo irgendwie jeder jeden kennt und so ein bisschen ist es die traditionelle Rollenverteilung gewesen, die meine Eltern mir vorgelebt haben. Also sprich, meine Mama in Teilzeit, mein Papa in Vollzeit. Aber meine Mama hat relativ früh wieder angefangen zu arbeiten, weil sie gesagt hat, ja, sie haben das Geld gebraucht durch den Hausbau. Und dadurch habe ich relativ früh gelernt, auch irgendwie ja bei meinen Großeltern den Tag zu verbringen, auch nach der Schule ganz viel bei denen zu sein. Und habe dieses Traditionelle gemischt mit dann doch einer emanzipierten Mama, die arbeiten gegangen ist, erlebt.
Als Schlüsselkind, so ich kenne das auch, ne? Hast du einen Schlüssel, so ein Lederhalsband
gehabt? Nee, tatsächlich nicht, weil wir im gleichen Haus wie meine Großeltern gelebt haben lange. Das heißt, ich bin da auch so reingekommen.
Und hattest du Geschwister? Und hast du Geschwister?
Ich habe eine kleine Schwester, die 3 Jahre jünger ist, genau. Aber ich war die ersten 3 Jahre natürlich dann da alleine unterwegs erstmal.
Dein Papa also mit 3 Frauen im Haushalt und möglicherweise dann auch noch mit einer Mutter oder Schwiegermutter, also Frauenpower kann man sagen. Hattest du, und wenn ja, welche weibliche Vorbilder? Lagen die in der eigenen Familie oder hattest du jemandem, dem du nachgeeifert hast, so, wer war das so?
Das Lustige ist, ich kann mich da an reale Personen eigentlich gar nicht richtig erinnern, dass ich da irgendwelche hatte, die mich da irgendwie speziell geprägt hätten und auch gar nicht aus der Familie oder sonst irgendwie. Viel geprägt hat mich mein Opa, aber der ist ja nicht weiblich. Und ansonsten waren es tatsächlich eher alles fiktive Figuren, wie zum Beispiel eine Hermine aus Harry Potter oder eine Amy von Sailor Moon, die ich mega geil fand, weil sie einfach so schlau waren und irgendwie immer was Neues gelernt haben und ich es auch immer selber schon immer geliebt habe, Lösungen zu finden, was Neues dazu zu lernen.
cool. Und den Zauberstab zu schwingen. Also ich glaube, so was Fantastisches oder so Superkräfte, ne? Wie Pippi Langstrumpf das auch hatte. Kim und ich haben das ja auch bei unserem berühmten Spaziergang in der Mittagspause haben wir das ja auch thematisiert, dass da sehr viel auch eben fiktive Figuren, Astrid Lindgren, große Inspiration auch in diesen Figuren, das uns mitgegeben hat, ne? Wie warst du selbst als Kind? Warst du eher so Pippi Langstrumpf oder eher Annika?
Aus meiner Erinnerung, meine Mama hat tatsächlich letztens gesagt, ich hätte immer meine Schwester vorgeschickt, um zu fragen, ob wir irgendwo mitspielen dürfen.
Ausschlag.
Ich erinnere mich aber eher daran, dass ich quasi irgendwie ein kreativer Wirbelwind war. Wir haben aus Kartons irgendwelche Häuser gebaut, aus Decken und sonst wie im Wohnzimmer von den Großeltern uns unsere Höhle gebaut. Ich war schon immer mega neugierig. Wir haben uns versteckt, haben Detektiv gespielt, um andere zu beobachten. Also ihr seht, sehr viel blühende Fantasie. Und als ich dann ein bisschen älter wurde, so als Teenie, war es dann tatsächlich auch sehr, sehr aktiv mit schon immer vielen Hobbys von Musikverein über Sport, über alles Mögliche irgendwie. Und da war ich dann auch gefühlt irgendwie ständig jeden Abend irgendwo anders oder ständig unterwegs.
Und was wolltest du werden? Detektivin bist du ja
nicht geworden. Detektivin bin ich nicht geworden. Nee, tatsächlich.
Vielleicht war das ja dein Wunsch.
Tatsächlich wollte ich als Kind Bankkauffrau werden, weil ich immer das Geldzählen so toll fand. Es hat allerdings nicht lange angehalten, dieser Wunsch, weil ich dann in der 10. Klasse ein Praktikum dort gemacht habe auf dem Dorf und festgestellt habe, dass es todlangweilig ist, den ganzen Tag rumzusitzen und zu warten, bis der Mann Kunde vorbeikommt.
Ja. Das kann ich mir tatsächlich auch so vorstellen. Ich bin auch auf dem Dorf groß geworden und manchmal dachte ich auch so, ich bin wahrscheinlich in gefühlt 2 Stunden die Einzige gewesen, die da rein ist und eine Überweisung auf so einem Überweisungsschein abgegeben hat. Aber was hast du dann tatsächlich gelernt? Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du studiert? Wie ging es dann weiter?
Also wahrscheinlich ist es irgendwie eine Mischung daraus. Ganz offiziell ist es ein Studium, aber ich habe bei der DHBW studiert, also duales Studium, sprich eine Mischung aus 3 Monaten, 4 Monaten Praxisphase und dann aber auch wieder 3 Monaten an der Uni mit ganz viel Theorie, also Semesterferien, was ist das? Ist vielleicht die gute Frage dahinter. Vom Fach her war es Wirtschaftsinformatik. Ich hatte lange mit Wirtschaftsingenieurwesen gediebäugelt, habe das nach einem Praktikum verworfen, weil ich festgestellt habe, dass da doch ein bisschen mehr Mathe drin ist, als mir lieb ist, auch wenn ich Mathe immer geil fand. Und ja, mir war halt einfach wichtig, durch das duale Studium schon die Praxis zu kriegen. Also ihr seht, ich war schon immer irgendwie jemand, der auch irgendwie Theorie und Praxis gerne kombiniert hat. Und nur so pure Theorie ist, glaube ich, noch nie so meins gewesen. Und ich wollte halt schon Geld verdienen.
Ja. Wie bist du dazu gekommen, also ausgerechnet, dich für diesen Studiengang zu entscheiden? Warum ist es nichts Geisteswissenschaftliches geworden oder BWL oder?
Kunst,
genau.
Kreativität, Basteln, Werken.
Ihr werdet gleich wieder lachen. Also zum einen war da viel Zufall dabei und zum anderen nach dieser Geschichte mit der Bank habe ich mich tatsächlich irgendwann mal informiert, was denn so Jobs sind, in denen man gut Geld verdienen könnte. Und habe mir die dann genauer angeguckt bei einem Berufsinfoabend bei uns in der Schule. Und damit kam dann eben das Wirtschaftsingenieurwesen zustande und ja, dann eben nach dem Praktikum bei SAP eher die Wendung zur Wirtschaftsinformatik. Und wie das Studium selber zustande kam, war dann wirklich tatsächlich der pure Zufall, dass ich damals dann bei der IBM gelandet bin, weil ich habe in dem Praktikum bei der SAP jemanden kennengelernt, der schon einen Studienplatz bei der IBM hat. Und habe dann auf gut Glück gedacht, so, ach ja, bei der Firma könntest du dich eigentlich auch bewerben. Wollte zu dem Zeitpunkt aber unbedingt zur SAP, nachdem die mich dann aber nicht wollten und das Bewerbungsgespräch völlig seltsam gelaufen ist damals und mich IBM dann haben wollte, bin ich bei der IBM gelandet, wobei ich witzigerweise in deren Assessment Center im Interview dann irgendwann auch die Frage gestellt bekommen habe, was ich denn eigentlich über diese Firma wüsste. Und das war damals nicht viel, aber scheinbar haben sie mich irgendwie trotzdem genommen.
Ja, wenn du ansonsten eine Top-Performerin bist, dann sollte man vielleicht nicht so scharf bei der Frage sein. Sehr cool. Wie lange warst du bei IBM? Also das duale Studium ging wahrscheinlich 3 Jahre, ne? Mit Praxiskombi. War das automatisiert mit Ausbildung gleich inkludiert oder direkt Bachelor?
Das war tatsächlich der Bachelor direkt, die drei mhm. Jahre. Also 2006 bis 2009 habe ich dort studiert und ich bin dann aber auch dort hängen geblieben. Nochmal 6 weitere Jahre in verschiedensten Abteilungen, weil ich einfach während den Praxisphasen schon Leute kennengelernt habe, die mich auch unbedingt haben wollten. Und bei denen mir die Themen dann auch mega Spaß gemacht haben. Wenn mir allerdings während dem Studium jemand gesagt hätte, dass ich später in der Beratung lande erstmal, hätte ich ihm vermutlich einen Vogel gezeigt, weil ich dachte so, oh Gott, mit Kunden arbeiten. Ja, ihr seht, was aus mir geworden ist.
Das ist ja auch das Schöne mit den Praxistrimestern, glaube ich, ist es ja immer, ne? 3 Monate, dass du ja in diese unterschiedlichen Abteilungen reingucken kannst. Was waren Abteilungen, die dir am meisten Spaß gemacht haben? Sorry, ich bin einfach ganz neugierig.
Ja, es war tatsächlich zum einen, es nannte sich damals Tech Sales. Das war so ein bisschen hinter den Kulissen die Techniker, die von den Produkten, die IBM verkauft hat, viel Ahnung hatten und da Kunden unterstützt haben. Und das andere war tatsächlich die klare Beratungssparte, wobei ich am Ende dann erstmal in einem Public-Bereich, also im öffentlichen Sektor gelandet bin, den ich nicht so cool fand. Aber gerade so dann, ja, Richtung Automobilbranche, Energiezulieferer, ich fand eigentlich die Möglichkeiten einfach super geil, verschiedene Sachen zu sehen und immer wieder was Neues zu entdecken.
Auch unterschiedliche Industrien dadurch auch kennenzulernen, genau. Wie du das gerade auch beschrieben hast. Cool.
Ich habe auch noch eine Frage. Bin auch neugierig, was das angeht, nämlich IBM und diese auch vermutlich Capgemini, interessiert mich, wie so die Frauenquote da ist. Ne? Du hast dich für ein Studium entschieden, was in dem mehr Jungs vermutlich unterwegs sind. Wie war das dann tatsächlich in deinem beruflichen Alltag?
Tatsächlich hat sich's im beruflichen Alltag erstmal weitergezogen. Also bei der IBM waren wir in der Abteilung ja vielleicht auch so 20% Frauen. Es sind dann immer mehr geworden tatsächlich. Für Capgemini habe ich immer diese schöne Geschichte und Analogie, wie ich am Anfang dort tatsächlich auf der Frauentoilette war und dann mal eine andere Frau dort getroffen habe und völlig erschrocken war, dass da noch jemand anderes ist. Waren wir tatsächlich sehr, sehr wenig Frauen in Stuttgart am Anfang. Mittlerweile sind wir relativ viele. Also eine konkrete Quote kann ich euch jetzt nicht sagen, aber es sind tatsächlich deutlich, deutlich mehr geworden, aber gerade dieses Bild, dass du am Anfang halt, ich sag mal so im echten Leben vor der Frauentoilette immer Schlange stehst und bei der Arbeit halt eben überhaupt nicht, zeigt's immer schon sehr, sehr gut, finde ich.
Ja, das Thema, was uns ja hier auch in der Folge beschäftigen wird, ne, ist Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Meine Frage ging auch dahin, ne, wie viele Frauen, also meistens sind es Frauen, die sich mit diesen Thema beschäftigen müssen. Das wird vielleicht in deinem Arbeitsumfeld eher weniger vorkommen. Nichtsdestotrotz ist das ja etwas, was dich dann sehr, sehr beschäftigt hat. Wir haben so ein paar Studien mitgebracht. Mit genau. Magst du mal anfangen?
Ich würde aber ganz kurz auch nochmal, weil die Tech-Branche, in der ich ja auch tätig bin, tatsächlich frauenfreundlicher ist als manch andere Branchen, die halt einen ins Büro zitieren. Und ich glaube, Steffi, da kann ich für dich wahrscheinlich auch mitsprechen. Wir haben halt das große Glück, viel Homeoffice machen zu dürfen und dadurch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Karriere auch unter einen Hut zu kriegen. Das muss ich nochmal so als Lobeslied an die, oder als Liebeslied an die Tech-Branche hier jetzt so singen.
Ja.
In der Vorbereitung auf die Episode haben wir uns natürlich auch nochmal selber unterschiedliche Studien zu Gemüte geführt, was Karriere und Kind angeht. Und wir waren natürlich erschüttert über die Erkenntnisse und Ergebnisse. Das sind halt eher die pauschalen industrieübergreifenden Studien. Deutschland ist, was das angeht, alles andere als fortschrittlich. Und die Studien spiegeln auch zumindest unsere bekannten Kreise wider und die Diskussion in Frauenverbänden. Ein Beispiel: Laut einer Studie von YouGov im Auftrag des Versicherers HDI sagt ein Fünftel der rund 3.750 befragten Frauen und Männer, dass sie wegen der Unvereinbarkeit von Familie und Beruf generell den Kinderwunsch oder den Wunsch nach weiteren Kindern hinten anstellen würden.
Ich mache mal weiter mit einer weiteren niederschmetternden Studie, nämlich die den Titel trägt Vereinbar von der Hamburger Initiative 50/50 der Online-Marketing-Rockstars sowie des der Marktforschungsplattform Apinio. Die wollten nämlich Antworten auf folgende Fragen. Zum Beispiel, wie wirkt sich bei Frauen die geplante Familiengründung auf die Karriere aus und andersrum? Wie familiengerecht werden ArbeitgeberInnen wahrgenommen? Und wie sieht es mit dem Wiedereinstieg nach der Elternzeit aus? Die zentrale Frage der Studie lautete, Karriere machen mit Kind, ist das machbar und auch vorstellbar? Ne? Und hierfür wurden rund 622 Frauen im Alter zwischen 20 und 45 Jahren in klassischen Büroberufen aus den unterschiedlichsten Branchen online zu Karriere und Kindern befragt, in leitenden und nicht leitenden Positionen. Und Ziel war es natürlich mal ein bisschen wegzukommen von gefühlten Wahrheiten hin zu den Fakten, die möglicherweise auf Missstände hinweisen und dadurch aber auch die Förderung in diesem Bereich vorantreiben. Das ist zumindest ja die Hoffnung, ne? Und jetzt zu den Ergebnissen. Fast jede zweite der Studienteilnehmerinnen, 44% waren das, schrecken oder schreckten davor zurück, Karriere zu machen mit Kind. Die Gründe? Schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, potenzielle Überbelastung, falscher Zeitpunkt und, vor allem bei Frauen in einer führenden Position, Wiedereinstiegsoptionen bzw. ein Mangel darin. Und ein Viertel der befragten Frauen ohne Kinder denkt, dass sie in ihrem Unternehmen nicht problemlos Nachwuchs bekommen kann. Auch ziemlich krass ist, bei jene ohne Kinder schleicht sich nicht selten das Gefühl ein, dass sich die Entscheidung für ein Kind negativ auf die Karriere auswirkt. Und das sagen 47%. Bei Müttern sind es 43%. Bin ich auch gleich fertig mit meinen Statistiken. Einige Frauen haben aufgrund ihrer Mutterschaft auch schon einmal Diskriminierung im Arbeitsumfeld erfahren. Es waren 38%. Vor allem diejenigen in leitender Position, da sind es nämlich die Hälfte. Beeinflusst die Karriere also die Familienplanung? 44% der Frauen ohne Kinder, die aber noch Kinder bekommen möchten. Und 36% der Mütter sagen laut der Studie eher ja. Ein wirklich niederschmetterndes Ergebnis und vielleicht auch Erlebnis. Liebe Steffi, was sind deine Erfahrungen denn damit? Wir haben ja so ein bisschen schon gehört, die Tech-Branche ist da vielleicht ein bisschen weniger ein repräsentatives Beispiel. Was hast du beobachtet auch in deinem Umfeld?
Also gibt es tatsächlich mehrere Beispiele. Ich kenne tatsächlich relativ wenige Frauen, die nicht mindestens 12 Monate Elternzeit genommen haben oder nehmen und danach in Teilzeit wieder einsteigen. Ich meine, ich gehöre selber dazu. Ich habe die 12 Monate Elternzeit nicht, weil ich musste, sondern weil ich einfach mein Kind aufwachsen sehen wollte. Und ich bin auch wieder in Teilzeit eingestiegen, aber ich bin trotz Teilzeit in einer verantwortungsvollen Führungsposition wieder eingestiegen. Das ist tatsächlich sehr, sehr selten. Was ich festgestellt habe, tatsächlich trotz der guten Vereinbarkeit in der Tech-Branche, dass diese Bedenken viele Frauen bei Capgemini auch teilen. Die sagen ja, ich habe die Karriere halt vorher gemacht und danach war da jetzt vielleicht nicht mehr so viel oder sehe ich die Chancen vielleicht auch nicht so. Mhm. Es gibt auch das Gegenteil tatsächlich von Frauen, die dann trotz Teilzeit weiter befördert wurden und das eigentlich super miteinander vereinbaren können. Und ich kenne auch sehr, sehr gut das Thema mit dieser Diskriminierung, das du angesprochen hast. Zwar nicht aus meinem eigenen Unternehmen, aber ich habe von Freundinnen tatsächlich gehört, dass sie Angst hatten, die Schwangerschaft zu verkünden im Unternehmen, weil gerade eine Gehaltserhöhungsrunde anstand. Und sie Angst hatten, dass der Chef dann sagt mit, naja, also wenn die jetzt schwanger ist, dann ist die ja sowieso erstmal weg. Und dann brauche ich der ja jetzt nicht mehr Geld geben, obwohl es ja eigentlich die Gehaltserhöhung von der Leistung vom letzten Jahr gewesen wäre. Also ist es leider in der Realität tatsächlich in dem, was ich beobachte, immer noch oft so, dass Kinder nicht gerade karrierefördernd sind, sagen wir es mal so.
Ja, ja. Ja, da können wir uns endlich immer nur eine Scheibe abgucken von Dänemark, Schweden, ne? Also in Frankreich ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Da wird ja eher die Frau schief angeguckt, wenn sie nach 2 Monaten nicht wieder einsteigt in den Job, ne? Andere Länder, andere Sitten. Und bei uns haben wir natürlich auch nochmal diese Sozialisierung. Wir hatten zum Beispiel mal, das ist auch ein paar, vielleicht sogar 2 Jährchen her, Dr. Maike Frommann interviewt, ist eine sehr gute Freundin von mir. Und da bin ich selber ins Fettnäpfchen getreten, als ihre Tochter nämlich 5 Jahre alt war. Chef, das hatte ich, glaube ich, im Vorgespräch sogar erzählt. Da hat sie einen Job in Düsseldorf angenommen. Die wohnt in Hamburg. Und da habe ich dann auch gesagt, was machst du denn jetzt mit deiner Tochter? Und dann hat sie mich wirklich ganz ruhig angeguckt und gesagt, du Kim, die hat ja auch einen Vater, ne? Der ist von Montag bis Freitag da, kümmert sich um die Lütte, ja, holt sie vom Kindergarten ab und ist da. Ich bin ja nur von Montag bis Freitag weg und würdest du das auch einen Mann fragen? Mhm. Und da habe ich mich total geschämt und da ist mir auch bewusst geworden, dass ich also gar nicht sensibilisiert genug für das Thema war, um dann auch festzustellen, dass ich selber mich mal überprüfen muss mit meinen ganzen Ansichten und wie ich geprägt wurde. Genau. Aber zurück
zu alle dir. Übrigens geprägt wurden, ne? Ja. Also es ist gar nicht so, finde klar,
Thema Rabenbuttern.
Ja, aber weil das so eine ungewöhnliche Situation ist. Ich kann dich verstehen, dass du es gefragt hast. Hätte ich vielleicht auch. Ja.
Ja, weil das wirklich ja ungewöhnlich ist, ne? Mhm. Steffi, zurück zu dir. Eine Frage. Auf deinem LinkedIn-Profil schreibst du, warum sich entscheiden mit entweder oder, wenn durch Kreativität ein und möglich ist. Und auf deiner Website ergänzt du, du liebst dein Kind und deinen Job und möchtest auch trotz Mutterschaft weiterhin deine anderen Facetten leben. Du möchtest trotz allem auch Zeit nur für dich haben, ohne Haushalt, ohne Kind etc. Du möchtest oft allen Erwartungen und vor allem deinen eigenen hohen Erwartungen gerecht werden, aber das bringt dich immer wieder in die Überforderung. Frust, Wut, Versagensängste sind deine bekannten Begleiter. Du bist es leid, von Termin zu Termin und Deadline zu Deadline zu rennen und immer nur zu hoffen, dass der Stress bald besser wird. Zitat Ende. Wie kam es dazu, dass du ein Coaching neben deinem Job und als Mutter anbietest? Und woher nimmst du die Energie? Wie löst du die Kinderbetreuung mit deinem Mann?
Ja, tatsächlich hast du für das Warum sich entscheiden und nicht das Und nehmen gerade so ein schönes Beispiel gebracht. Wie kam es dazu? Tatsächlich ist bei mir genau dieser Fall. Ich liebe mein Kind, ich liebe mich selbst aber auch. Und ich weiß, dass ich nicht 24/7 nur Mama sein kann, sondern dass ich auch irgendwie so einen Ausgleich für mich brauche, was für mich machen möchte, was mich auch weiterbringt. Und genau das hat mich zu der Coaching-Weiterbildung geführt während meiner Elternzeit, dass ich gesagt habe, ich bin den ganzen Tag von anderen Mamas umgeben. Wir reden extrem viel nur über die Kinder, aber mich gibt's auch noch als Mensch. Ich existiere da trotzdem noch und ich möchte und ich kann auch nicht mich einfach zurückstellen und die nächsten 20 Jahre nur noch für mein Kind leben, um dann hinterher in ein großes Loch zu fallen, wenn das Kind dann aus dem Haus geht und nichts mehr von mir wissen will. Jetzt mal übertrieben gesagt, weiß man ja nie, was passiert. Ursprünglich habe ich mir tatsächlich gedacht, so zu wissen, wie ich einen Raum halte und die richtigen Fragen stelle, um einen Kunden dazu zu bringen, mir Sachen zu erzählen, kann ich ja auch als Business Analystin ganz gut brauchen. Zwar so etwas abgewandelt dann quasi die Techniken, aber das war meine ursprüngliche Idee und ich wollte hauptsächlich was machen, was mich irgendwie fordert und weiterbringt. Und dann hat mir das so mega Spaß gemacht und ich habe eben festgestellt, dass ich, seit ich bei Capgemini bin, 2015 eigentlich schon immer auch andere Frauen dabei begleite, wie sie sichtbar werden, wie sie in ihrer Karriere vorwärts kommen, dass ganz oft schon auch junge Kollegen einfach bei mir auf der Matte stehen und mich um Rat fragen, mich nach meinen Erfahrungen fragen, denen ich dann einfach wieder Fragen mitgebe und zu sehen, wie die sich einfach weiterentwickeln, so während ich sie mentore und für sie da bin. Das hat mir einfach so unheimlich Spaß gemacht und diesen Spaß hat diese Coaching-Weiterbildung wieder aufleben lassen in den Übungssessions, die wir hatten. Und dann habe ich mir gedacht, warum mache ich das eigentlich nur bei Capgemini? Es gibt da draußen so viele Frauen, die da sicherlich auch Unterstützung brauchen können. Ich biete es auch nach außen an und damit habe ich mich dann ja nebenberuflich selbstständig gemacht, weil ich einfach genau die Erfahrungen, die ich jetzt bei Capgemini mache, mit dem Coaching super verbinden kann und das auch liebe, das zu verbinden. Und ja, deswegen gibt's mich jetzt auch nach außen als Coach, sag mal so. Wo ich die Energie hernehme, das frage ich mich manchmal selber. vermutlich daher, dass ich eben genau sehe, was für einen Unterschied ich damit machen kann. Sei es nur dadurch, dass ich es mache. Letztens hat mir meine beste Freundin gesagt, so, hey, ich fand das so cool, wie du das gemacht hast und dass du die Elternzeit da für dich genutzt hast. Das hat mich inspiriert, meine Elternzeit mir jetzt auch zu überlegen, was ich denn für Ideen habe, die ich jetzt mal ausprobieren könnte.
Super.
Schon alleine das gibt mir irgendwie Energie und es macht mir halt einfach auch unheimlich Spaß, das nach außen zu tragen. Und ich glaube, daher kommt einfach ein großer Teil der Energie, dass ich so für mich auch die richtige Balance gefunden habe zwischen Mama sein, Zeit mit meinem Kind zu verbringen, aber auch Flexibilität zu haben und irgendwie, ja, was beitragen zu können. Mhm. Und ja, eure letzte Frage ging Richtung, wie wir die Kinderbetreuung bei uns geregelt haben oder das lösen. Tatsächlich sind zwei der Keywords bei uns Schichtarbeit und Kommunikation. Und natürlich das Thema Unterstützung von außen, die wir uns dazu holen. Aber wir achten einfach ganz, ganz krass drauf, dass wir uns immer wieder austauschen, wer gerade wie viel Kapazität und wie viel Energie hat, wer gerade im Job oder sonst wo viel gefördert ist oder auch gefordert ist vor allem. Und wie wir da einen Ausgleich finden können, sprich, wenn mein Mann sagt, hey, ich brauche jetzt mal eine Auszeit, ich habe den ganzen Tag auf die Kleine aufgepasst, so wie heute, dann schauen wir, dass ich dann eben übernehme abends und er dann noch mal ein bisschen Zeit für sich kriegt. Oder wenn, wie nach der Zeitumstellung, die Kleine morgens um 5.30 Uhr aufwacht statt um 6.30 Uhr, dann steht halt einer von uns auf, mal eine Stunde, anderthalb mit ihr bespaßt sie, macht mit ihr irgendwas, macht mit ihr Frühstück. Und dann tauschen wir noch mal speziell am Wochenende. Und dann kann der andere sich noch kann sich jeder noch mal so ein bisschen ausschlafen und eben die Energie wieder auftanken. Und das ist das, was ich mit Schichtarbeit meine, dass wir uns halt auch oft so absprechen, dass wir uns abwechseln können. Und ich dann eben auch die Möglichkeit habe zu sagen am Wochenende, hey, ich möchte jetzt noch ein bisschen was arbeiten. Kannst du so lange? Und er ist dann halt auch einfach mega cool findet, Zeit alleine mit der Kleinen zu haben. Und Unterstützung von außen im Sinne von, dass wir halt die Kleine, als jetzt ein Jahr geworden ist, dieses Jahr Ende Mai dann zur Tagesmutter gegeben haben, um da einfach ein bisschen Freiraum zu haben. Und ich meine, wir haben jetzt den Luxus, den hat vielleicht nicht jeder, wir einmal die Woche auch irgendwelche Großeltern, seien es meine Eltern oder seine Eltern, da haben, die es lieben, Zeit mit der Maus zu verbringen. Oder dann Freunde, die abends mal für uns kochen oder sonst irgendwas. Also da, das sind so, ja, sagen wir, die Geheimnisse.
Gutes Netzwerk, ne? Mhm.
Katrin. Ich habe auch noch eine Frage, genau, weil es ist immer viel von Mutterschaft und Berufstätigkeit die Rede, ne? Aber habt ihr sowas, also du bist ja, ihr seid ja noch ein Paar auch, ja. Wenn ich indiskret sein darf, habt ihr sowas wie Date Night oder so, dass ihr auch Zeit miteinander ohne das Kind verbringen könnt? Ist ja auch noch wichtig, dass man irgendwie so eine Partnerschaft auch noch weiter am Leben hält.
Das ist definitiv wichtig. Also wir haben jetzt nicht konkret das Modell der Date Nights. Wir gucken aber, dass wir uns tatsächlich abends immer wieder unter der Woche mindestens ein, zwei Abende nehmen. Wenn die Kleine dann im Bett ist, die geht ja doch recht früh ins Bett, dass wir uns da nochmal zusammensetzen. Also so ein ganz kleines bisschen mindestens jeden Tag, um uns nochmal über den Tag auszutauschen. Also ein, zweimal die Woche, wo wir dann uns auch einfach entweder länger so zusammensetzen oder irgendwie zusammen nochmal einen Film schauen oder sonst irgendwas machen. Aus dem Haus gehen funktioniert dann halt natürlich nur, wenn man dann das Backup durch die Großeltern hat. Aber auch das nutzen wir gerade wieder vermehrt, dass dann einfach die Großeltern da sind, sie ins Bett bringen und wir mal zusammen essen gehen können und solche Sachen. Also ja, auch da wieder das Thema Netzwerk. Ist aber auch extrem wichtig, da dafür zu sorgen, dass man eben genau diese Auszeiten auch hat.
Du hast uns auf jeden Fall angeregt, dass wir auch mal wieder bei Allbright reinschauen. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, ne, Katrin? Ja. Und genau, und die aktuellen Zahlen zum Thema Frauen in Führungspositionen, weil Steffi ist ja auch eine Führungskraft, in der deutschen Wirtschaft sind erschreckend, leider immer noch. Denn Frauen sind in den Führungspositionen leider deutlich unterrepräsentiert. Warum ist das so erschreckend? Wir haben mehr als 50% der Hochschulabsolventen in Deutschland, die Frauen sind. Seit 2012 gibt es in Deutschland mehr weibliche AbsolventInnen in Betriebswirtschaftslehre als männliche. Man ja denkt, das ist ja eigentlich so ein ganz gutes Ziel, CEO zu werden. Der Anteil an Führungspositionen in der Wirtschaft liegt jedoch weit darunter. In Deutschland sogar dramatisch weit, wie die Zahlen der börsennotierten Unternehmen zeigen. Also wir haben insgesamt 17,4% Frauen in Vorständen. Wir haben 4,4%, ich wiederhole die Zahl, 4,4% weibliche CEOs. Immerhin, Frauen in den Aufsichtsräten, das sind meistens auch eigentlich immer häufig die gleichen, sind 36,1%, aber immerhin. Und weibliche Aufsichtsratsvorsitzende sind 3,8%. Also viel zu tun bei den
kommen die Tränen. Wirklich.
Weiblichen CEOs und bei den weiblichen Aufsichtsratsvorsitzenden. Genau, das ist auch leider ein Abwärtstrend, genau in diesen beiden Sparten.
Was kann man tun als Frau, damit sich das ändert? Wir hier haben wir das 4x4 der Albright-Stiftung mal mitgebracht. Erstens, sag ja, wenn dir eine Führungsposition angeboten wird. Zweitens, mach es anders. Drittens, sei ein Role Model. Und viertens, unterstütze andere Frauen. Ne? Das Thema Sisterhood ist ja auch Kim und mir ein besonderes Anliegen. Ja. Die haben aber auch nochmal das gleiche 4x4 für Männer mit aufgeführt. Was kann man als Mann tun? Erstens, übernimm die Hälfte der Haus- und Familienarbeit.
Mindestens.
Zweitens, mindestens, ja. Öffne deine Netzwerke. Drittens, All-Male-Panel, ohne mich. Auch ein aktuelles Beispiel aus meinem Freundeskreis. Eine Freundin von mir ist in der Werbebranche und die ist auch nach wie vor sehr männlich geprägt. Und die hat das wirklich mal gewagt zu sagen, Leute, what the fuck? Die hat auf LinkedIn so eine Diskussion angestupst, hat so viel Hate abgekriegt, total krass, und sagte dann aber zu ihrem Chef, das ist deine Aufgabe zu sagen, nee, mach ich nicht mehr. Finde ich einen total wichtigen Hinweis. Und viertens, sprich von Mann zu Mann.
Ja.
Was auch immer das heißt, ja.
Naja, im Endeffekt, warum und wie sie zu mehr Chancengleichheit beitragen können, ne? Sprich von Mann
jetzt,
zu Mann.
Jetzt sehe ich es auch.
Ja, ich war gerade, habe einen Vortrag gehalten am Donnerstag auf den Medientagen und da auch große Props an die Medientage in Bayern. Die haben nämlich sehr stark darauf geachtet, dass ein gemischtes Panel immer vorhanden ist und dass gemischte, also gleich viele Frauen und Männer über Themen sprechen. Das fand ich ziemlich cool.
Ja.
Genau, dann haben wir das Thema, was können Unternehmen tun für das Thema mehr Frauen in Führungspositionen? Erstens, interne Ziele setzen und Leistungen daran messen. Ja? Zweitens, Frauen sichtbar im Top-Management platzieren, ja, nicht nur im HR-Bereich, wo es ganz typisch häufig ist. Dann drittens, Vereinbarkeit auch auf Führungsebene anbieten. Na, das Thema hatten wir eingangs. Und viertens, Männer zur Elternzeit ermuntern. So, das waren die 4x4 oder 4x4. Doch zurück jetzt mal zu dir, liebe Steffi. Wie hilfst du denn Müttern bei der Karriereplanung? Wie kann ich mir ein Coaching bei dir als Externe außerhalb von Capgemini vorstellen?
Das ist tatsächlich die typische Beraterantwort, die hier zum Tragen kommt. Das kommt ganz drauf an. Also zum einen unterstütze ich ja meine Kundin nicht nur bei der Karriereplanung, sondern generell finde ich es unheimlich wichtig, sich einfach diese unterstützenden Strukturen auch aufzubauen, damit die Karriere möglich wird. Also da ist ja nicht nur bei der Planung zu bedenken, wo will ich hin und wie komme ich da hin, sondern vielleicht, was muss ich drumherum machen, dass ich daran nicht kaputt gehe. Und es gibt da, sag mal, kein Patentrezept, sondern ich richte mich immer danach aus, was ist die Situation von meiner jeweiligen Kundin, zu gucken, wo steht sie gerade, wo will sie hin, sei es jetzt in der Karriere oder sonst irgendwie im Alltag, in ihrem Leben. Und dann gucken wir uns das individuell an, was sie gerade braucht, und finden gemeinsam eine Strategie, die für die Kundin einfach dann auch funktioniert. Also es hilft ja nichts, wenn ich sage so, boah, das hat bei mir funktioniert, das musst du 1, 2, 3 genau so machen. Sondern es ist ja eher irgendwie wirklich diese Diskussion und die richtigen Fragen zu stellen. Wir hatten es vorhin schon mal, damit meine Kundinnen einfach auch selber die Möglichkeit haben, auf ihre Lösung zu finden, zu kommen, weil nur dann funktionieren sie eben auch. Zum Beispiel mal reinzugucken, was sind denn eigentlich deine Ziele? Wo willst du denn eigentlich gerade hin? Und wie sind denn die nächsten Schritte? Weißt du schon, was die nächsten Schritte vielleicht zur nächsten Beförderungsstufe sind? Oder wenn nicht, wen kannst du denn vielleicht im Vertrauen auch mal fragen, falls es nicht dein eigener Chef, deine Chefin ist? Wo kannst du dir vielleicht noch Hilfe holen innerhalb von deinem Unternehmen mit jemandem, der dich da gerne unterstützen kann, beraten kann, auch bei den nächsten Schritten? Weil von außen, kann man zwar die eigene Erfahrung einbringen, aber je nach Unternehmen funktioniert die ja natürlich auch nicht immer so. Ganz, ganz wichtig, wie gesagt, es gibt keine übergestülpten Lösungen, sondern wirklich, wir entwickeln das gemeinsam, was da funktionieren kann oder halt auch, was vielleicht nicht funktioniert. Und mir geht's auch immer darum, das mittel- bis langfristig zu begleiten. Also einfach nur mal kurz eine Session zu machen, um eine Strategie zu entwickeln, die dann, meiner Kundin über den Zaun zu schmeißen und zu sagen, so, jetzt mach mal selber, ich bin dann mal weg, ist so gar nicht mein Ding, sondern es dann, die Fragen kommen ja oft auch, wenn man dann losgeht und umsetzt und genau einfach dabei auch immer so als Sparringspartner an der Hand zu sein und ja.
Also das ist ein richtiges 1:1 Coaching, ne? Weil viele werfen ja, weil du gerade, ich werf das mal über den Zaun, viele sagen so Gruppencoaching, aber ich glaube, Gruppencoaching ist auch gerade bei der individuellen Karriereplanung eine große Herausforderung, es sei denn, es sind erstmal allgemeine Themen und man macht dann zusätzlich 1:1 Coaching, ne?
Richtig. Also ich habe tatsächlich beides im Angebot, also zum einen viel 1:1, weil man dann eben nur dann eigentlich auf die individuelle Situation eingehen kann und wirklich in die Diskussion kommen kann, dass dann auch eine Lösung gibt. Ich habe aber auch Gruppenworkshops im Angebot, wo es dann eben genau darum geht, wie kann ich vielleicht meine Wochenplanung aufbauen, damit das dann auch alles funktioniert, ohne dass es der totale Stress wird und der totale Overload. Von daher, genau, also es ist viel Fragen stellen, viel vielleicht auch mal Impulse aus meiner Erfahrung reinbringen. Und aber alles Richtung Empowerment, sprich meinen Kunden helfen, sich selber zu helfen.
Okay, sehr cool. Und du hast auch,
wer denn vielleicht auch unverbindlich da mal reinschnuppern will, mich gibt's jetzt ganz neu auf der Plattform femaley.de. Da gibt's tatsächlich auch den einen oder anderen kurzen Snack, wie wir es nennen, als Videokurs, wo man mal reinschnuppern kann. Oder ich biete auch einfach grundsätzlich das kostenlose Erstgespräch an, bevor es ins Coaching geht, dass jeder gucken kann, ob das mit uns funktioniert und dass wir da auch schon auf die ersten Punkte drauf gucken können.
Sehr cool.
Wir werden deine diversen Links, die du gerade erwähnt hast, aber du bist auch auf Instagram doch auch aktiv und so, das werden wir auch noch in die Shownotes packen. Ich würde gerne noch ein weiteres Thema aufmachen, was natürlich immer bei dieser Vereinbarkeit von Familie und Beruf so ein Schlagwort ist, ne? Das vor allem in den letzten Jahren, gerade in der Corona-Pandemie oder während der Pandemie, die ja noch nicht vorbei ist, aber in der Hochphase hochkam, nämlich das Thema Mental Load bei Frauen. Da interessiert uns natürlich auch nochmal so die Studienlage, kommt jetzt nicht ganz unverblümt. Du hast ja selber auch ein, zwei Fakten mitgebracht. Magst du mal so teilen, wie da so der aktuelle Stand ist? Was meinst du auch, woran liegt das, dass wir da so von betroffen sind, gerade in Deutschland?
Ja, da kommt so das Thema Sozialisierung hoch, so schon mal als kleiner Spoiler vorab. Ich habe tatsächlich eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung gefunden und auch die ist leider sehr, sehr ernüchternd. Beziehungsweise als ich es gelesen habe, wusste ich bei manchen Fakten nicht, ob ich jetzt lachen soll oder ob ich anfangen soll zu heulen. Weil es ja auch die einfach nochmal untersucht hat, wie denn der Großteil der Alltagsorganisation, sprich eben genau der Mental Load, verteilt ist in Paaren. Oder auch in Familien. Und es ist tatsächlich immer noch so, auch in Deutschland, dass die Frau überwiegend oder die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau überwiegend genau diese Alltagssachen organisiert, wie Terminplanungen, sich auch darum zu kümmern, dass die Termine dann auch eingehalten werden, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 62%. Die Wahrscheinlichkeit, dass Männer das machen, sind eher bei 20%, also gerade mal einem Fünftel.
Ja.
Und bei Teilzeitbeschäftigung ist es bei Frauen natürlich noch höher, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die das übernehmen. Und wenn Kinder im Haushalt leben, ist die gleichmäßige Aufteilung noch seltener. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen das übernehmen, sogar bei 74%, also 3/4. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Bei Frauen ohne Kinder sind wir noch so bei unter 2/3, bei 56%, also ja, sogar eher bei knapp über der Hälfte. Was ich sehr, sehr spannend an der Geschichte war, und das war einer der Teile, wo ich mir dachte, soll ich jetzt anfangen zu lachen oder soll ich lieber weinen? Es war auch eine Frage, wie Männer das denn sehen und wie Frauen das denn sehen, ob sie denn davon überzeugt sind, dass beide gleich viel übernehmen von der Alltagsorganisation. Bei Männern haben tatsächlich 66%, sprich 2/3, gesagt, ja, sie sind davon überzeugt, dass das fair aufgeteilt ist und dass es gleich, beide gleich viel übernehmen. Bei den Frauen war es dann eher nur noch so ein Drittel, die gesagt haben, so, ja, sie glauben, dass es gleich verteilt ist. Also da ist auch das Eigenbild und Fremdbild sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass wir einfach, wir Frauen oft den Drang haben, die Kontrolle zu übernehmen und befürchten, dass wir entweder sonst nicht geliebt werden, weil Steinzeit, wenn wir irgendwie ausgestoßen waren, sind wir ja dann irgendwie schnell vom Säbelzahntiger gefressen worden. Ich glaube, da kommt vielleicht auch noch ein bisschen was her. Das andere ist eben genau die Sozialisation, über die wir vorhin schon gesprochen haben, genau diese Frage mit, ja, wenn du jetzt unter der Woche weg bist, wer kümmert sich dann um das Kind, dass das einfach so in den Köpfen drin ist und vielleicht auch im Gesellschaftsbild immer noch drin ist. Ich glaube, darüber könnten wir stundenlang diskutieren, wo das herkommt, aber ich finde es einfach sehr, sehr spannend, dass irgendwie wir Frauen dazu neigen, das an uns zu reißen manchmal auch und gar nicht so gut loslassen können.
Ich finde die deine Interpretation der Studie auch sehr spannend. Es gibt doch auch diesen Spruch, gebe es einer Frau, dann wird es gemacht. Also wenn du willst, dass es gemacht wird, dann gebe es einer Frau. Ne? Ich habe tatsächlich auch im Bekanntenkreis einige Freundinnen, die gesagt haben, mein Mann sieht es nicht und sagen halt, ich mache es lieber schnell selbst, als darauf zu warten, dass mein Mann es macht. Und da ist natürlich auch schon wieder so Henne-Ei-Prinzip, was war zuerst da? Und wenn wir uns natürlich angucken, womit sich Jungs in der Kindheit beschäftigen oder welche Vorbilder sie bekommen, dann ist es halt immer der, ich sag mal, der egoistische Spider-Man oder Batman, der kurz mal die Welt retten geht. Und da muss er halt nicht dafür sorgen, dass die Unterhosen gewaschen sind, sondern das macht dann irgendwo die Troller, die irgendwo wartet darauf, dass lieb und brav, dass der Mann dann halt wieder zurückkommt oder der Superman. Aber darüber, wie du schon gesagt hast, könnte man stundenlang diskutieren. Und ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall auch nochmal hinterherklemmen und ein paar Studien nochmal suchen, die vielleicht dann auch die Psychologie dahinter analysiert und herausfindet. Aber leider müssen wir so langsam zum Ende kommen. Und final nochmal, Steffi, vielleicht abschließend, hast du noch eine Botschaft für unsere ZuhörerInnen, die du mitgeben möchtest?
Ja, was ich immer sehr, sehr gerne mitgebe als Botschaft, ist tatsächlich, Frauen, traut euch, auch mal die Perspektive zu wechseln und statt dem, was uns ganz oft in den Kopf kommt, zu sagen, boah, das geht doch nicht, das kann ich doch nicht machen, euch lieber mal zu fragen, wie kann ich das vielleicht möglich machen? Und dann fallen uns nämlich ganz schnell ganz viele Ideen ein und plötzlich werden Sachen möglich, von denen wir nie gedacht hätten, dass sie möglich sind.
Das ist schön. Schönes cool. Schlusswort, wobei noch nicht ganz zum Schluss, ne, weil ich hatte es vorhin ja schon gesagt, wir werden auf jeden Fall noch die Kontaktdaten in die Shownotes aufnehmen. Was ist denn deine präferierte Ansprache? Wo kann man dich am besten mal anfragen für ein Erstgespräch oder dir sagen, was du für eine tolle Arbeit machst? So, worüber kommunizierst du gerne?
Also am besten trifft man nämlich immer auf Instagram unter steffi.bumiller.coaching. Wenn man allerdings, wie vorhin schon erwähnt, mal kostenlos reinschnuppern will, auch da kann man tatsächlich das Erstgespräch unter anderem buchen. Wenn man es nicht über Instagram macht, ist das female.de. Und weiterführende Informationen gibt es auch auf meiner Webseite steffi-bumiller.com. Aber am besten findet ihr mich auf Instagram.
Okay. Liebe Steffi, vielen, vielen Dank, dass du da warst und mit uns über das Thema Mutterschaft, aber auch Elternschaft allgemein. Ne? Ich glaube, es gibt noch viel zu tun, was das angeht oder was die Botschaft an die Männer da draußen noch so angeht. Ne? Vereinbarkeit von Familie und Karriere angeht. Das ist wirklich wichtig und vielen Dank, dass es Menschen wie dich gibt, die sich des Themas annehmen und das vorantreiben und Frauen auch bestärken, insbesondere Frauen, weil das sind ja meistens die um die es geht, zumindest in Deutschland. Ne?
Danke. Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön. Und jetzt hier Call to Action an euch alle da draußen. Lasst uns das patriarchale System verändern für mehr Gleichberechtigung.
Oh ja, definitiv. Lasst uns Frauen zusammenhalten und zu schauen, was möglich wird, wenn wir gemeinsam die Welt verändern. Vielen, vielen Dank auch an euch, dass ich heute hier sein durfte.
Ja, gerne.
Sehr gerne.
Und natürlich noch der obligatorische Abbinder. Gerne auch natürlich uns abonnieren. Lasst uns 5 Sterne da. Viel Liebe und wir freuen uns natürlich auch auf die nächste Episode und sagen bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.